Also wir wissen natürlich, die Beitragsanpassung zum 01.01.2026 wird wieder eine spürbare sein, sowohl in der Krankenversicherung als auch in der Pflegeversicherung. Wir kennen die Ursachen und wir haben jetzt schon sehr früh seit Mai auch öffentlich immer auf wesentliche Ursachen hingewiesen. Wir müssen natürlich auch auf eine Parallelentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung hinweisen. Auch das werden wir tun, weil wir sehen hinter diesen Beitragsanpassungen natürlich Entwicklungen, die die gesetzliche genauso betrifft wie die private Krankenversicherung. Gerade im stationären Bereich sitzen wir wirklich im selben Boot. Ich habe schon die Hoffnung, dass wir einen Großteil der Versicherten, die sich über ihre Beitragsanpassung ärgern werden, das gehört zum Leben dazu, dass wir denen aber zumindest das erklären können, warum das notwendig ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Kontinentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Eure Gastgeberin Christina Benz präsentiert euch in kurzen Episoden spannendes Wissen für einen erfolgreichen Vertrieb. Ganz nach dem Motto, à la carte ist für jeden etwas dabei.
Als 2024 deutlich wurde, dass es in der privaten Krankenversicherung zum neuen Jahr eine größere Beitragsanpassung werde geben müssen, waren viele Unternehmen der Branche beunruhigt. Ein medialer Aufschrei schien vorprogrammiert, schlechte Presse die Folge. Der PKV-Verband als Interessenvertretung der privaten Kranken- und Pflegeversicherer ging früh in die Offensive, veröffentlichte bereits im Herbst Statements und Interviews bei ausgewählten Medienpartnern zu den Hintergründen der Beitragsanpassung und nahm den Kritikern damit viel Wind aus den Segeln. Mitverantwortlich für diesen kommunikativen Clou war der Geschäftsführer des PKV-Verbandes, Dr. Florian Reuter, den ich heute hier ganz herzlich begrüßen darf. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
Sie sind in Daun in der Eifel geboren. Gab es in Ihrer Kindheit typische Eifler Gerichte, zum Beispiel Döppekoche, also ein Topfkuchen aus Kartoffeln, Eiern, Zwiebeln und Speck? Oder Eifler Knudel, also so kleine Knödel aus Eiern, Mehl, Wasser und Salz oder ähnlich, diesen Mehlnocken oder Gnocchis zu essen?
Also meine Familie ist in der Eifel zugezogen. Deswegen gab es also keines dieser Gerichte bei uns hier zu Hause. Ich muss es selber nachgucken, was das eigentlich ist. Aber es gibt eine Eifler Spezialität, die auch überregional, glaube ich, anerkannt ist, und das ist Wild.
Ah, okay. Ja. Wo kommen Sie denn kulinarisch eigentlich her?
Ja, also das ist eine gesunde Mischkost, ist, glaube ich, die Heimat. Allerdings, ich bin also mit einer Französin verheiratet und das führt schon dazu, dass bei uns zu Hause ein internationaler Einschlag ist, also mit starkem französischem Touch.
Okay. Sie haben 4 Kinder. Die meisten Kinder, unter anderem auch meine Tochter, lieben Nudeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei 4 Kindern auch häufig Nudeln zu essen gibt. Können Sie Nudeln noch sehen oder kommt es Ihnen schon aus den Ohren wieder raus?
Ich esse sehr gern Nudeln, aber wir essen wahrscheinlich 3 oder 4 Mal in der Woche Nudeln, ja.
Und wahrscheinlich ja auch nicht immer zu Hause, sodass die Kinder auch oftmals nur mit der Mutter Abend essen müssen.
Die können das auch alleine, ja.
Der PKV-Verband fördert, ich glaube seit 24, das Pilotprojekt namens Anfangsglück. Also gesunde Ernährung, speziell von Säuglingen und Kleinstkindern. Schafft das bei dem stressigen Job auch für Sie mal so ein bisschen an die gesunde Ernährung zu denken? Oder ist das oft schwierig und dann gibt's Chips und Schokolade im Auto?
Also das Projekt Anfangsglück ist ja Teil des Präventionsengagements der privaten Krankenversicherung im Bereich Lebenswelten, was wir seit 2019 machen. Und wir haben ja Schwerpunkte definiert in den unterschiedlichen Altersgruppen. Und das Anfangsglück bezieht sich so auf die ersten 1000 Tage ungefähr. Okay. Die sind also bei mir vorbei.
Ja. Und ist es mit der gesunden Ernährung insgesamt vorbei?
Insofern bin ich da frei. Und unterwegs ist schon mal so, dass nicht immer alles präventionsgerecht ist. Wobei ich schon versuche, ja, auch an dem einen oder anderen Buffet vorbeizugehen, ohne was zu essen. Ja.
Wir richten uns mit unserem Podcast insbesondere an freie Makler. Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle Makler wissen, was der PKV-Verband macht und was seine Aufgaben sind. Könnten Sie kurz erklären, in 3 Sätzen, was die Aufgabe des PKV-Verbandes ist?
Ja, also im Verband der privaten Krankenversicherung, so ist unser voller Name, sind alle Versicherungsunternehmen organisiert, die in Deutschland private Krankenversicherungen anbieten. Also bei der Vollversicherung alle, bei der Zusatzversicherung die meisten. Wir haben eigentlich eine dreifache Funktion. Wir vertreten die Interessen der privaten Krankenversicherung. Wir sind Lobbyist, wenn Sie so wollen. Mhm. Die zweite Funktion ist, wir erbringen Leistungen für die private Krankenversicherung insgesamt als substitutive Krankenversicherung. Etwa kalkulieren wir den Basistarif und andere Dinge auch. Da haben wir so eine Koordinationsaufgabe aus der substitutiven Krankenversicherung. Und der dritte große Zweig ist, wir sind auch Dienstleister für die Mitgliedsunternehmen und auch für die Töchter des Verbandes.
Und als Verband der Versicherer, können da denn auch die Makler von euch profitieren, also von dem Verband?
Also satzungsmäßig können bei uns nur Versicherungsunternehmen mit einer Zulassung zum Geschäftsbetrieb Mitglied sein. Makler nein. Aber wir stellen natürlich ein umfangreiches auch Informationsangebot zur Verfügung auf unserer Homepage, aber auch über Social-Media-Kanäle. Und das können Makler auch nutzen.
Und Sie haben es eben schon gesagt, Sie sind ja nah an der Politik und versuchen da als Lobbyist natürlich auch ein bisschen mitzugestalten. Wie funktioniert denn der Kontakt zur Politik?
Also es gibt sozusagen den klassischen Teil, das ist, wenn Gesetzgebung passiert, dass wir natürlich Stellungnahmen abgeben, an Anhörungen teilnehmen, idealerweise auch schon frühzeitig eingebunden werden, wenn es darum geht, Referentenentwürfe zu entwickeln etc. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir für das System private Krankenversicherung in Anführungszeichen werben, aufklären, was ist das überhaupt, was macht die private Krankenversicherung, warum ist es ein sehr gutes System, von dem alle profitieren. Und das ist eigentlich unabhängig jetzt von aktueller Gesetzgebung, sondern das machen wir durchgängig, auch in Hintergrundgesprächen zusammen auch mit Partnern und anderen Organisationen, die politisch relevant sind oder wo unsere Kunden organisiert sind, wie Beamtenverbände, Handwerker, Handwerksorganisationen etc.
Es gibt ja, ich sag mal, in der ganzen Parteienlandschaft in Deutschland auch einige, die, ich sag mal, der privaten Krankenversicherung nicht so offen gegenüberstehen und ich sag mal, auch in ihren Wahlprogrammen oft auch das Thema Bürgerversicherung auftaucht. Hat der PKV-Verband auch zu diesen Parteien Kontakt und versucht da immer noch zu überzeugen, dass das duale System ein gutes System ist, oder haben Sie da schon aufgegeben?
Also aufgeben tun wir eh nie. Das wäre auch, glaube ich, nicht gerechtfertigt. In der Tat, SPD, Grüne und die Linke wollen eigentlich die private Krankenversicherung als Vollversicherung abschaffen. Das muss man so ganz klar sagen. Zu allen drei genannten Parteien haben wir aber trotzdem Kontakte und versuchen auch in anderen Themen vielleicht dann die Gelegenheit zu bekommen, zu zeigen, dass private Krankenversicherung auch was Gutes ist, um hier natürlich auch, wie soll man sagen, eine Beißhemmung zu produzieren, beziehungsweise den einen oder anderen auch davon zu überzeugen, dass man vielleicht nicht ein Freund der privaten Krankenversicherung sein muss, dass es aber für das Gesamtsystem, für alle Versicherten, auch die gesetzlich Versicherten, schlechter wäre oder mit erheblichen Nachteilen verbunden wäre, die private Krankenversicherung abzuschaffen. Und ich würde sagen, bei vielen unseren Ansprechpartnern aus diesen Parteien ist es so, dass sie nicht von dem System PKV überzeugt sind, dass sie aber inzwischen sehr genau wissen, wenn sie an die private Krankenversicherung gehen, dass das erhebliche Nachteile hätte und auch große politische Diskussionen nach sich ziehen würde.
Gibt es denn auch einen Kontakt zur AfD? Das ist immerhin die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag.
Also wir haben keinen Kontakt zur AfD. Wir laden die AfD auch nicht zu unseren Veranstaltungen ein, also den Mandatsträger. Wenn jetzt einzelne Abgeordnete der AfD Fragen an uns richten, dann kriegen die natürlich auch eine Antwort. Aber wir suchen keinen Kontakt zur AfD.
Okay. Die neue Regierung ist ja jetzt schon etwas länger im Amt und hat den Herbst der Reform angekündigt. Können wir da wirklich noch etwas erwarten oder sind Sie da eher zurückhaltend?
Der Herbst hat ja erst gerade angefangen, also insofern hat die neue Regierung noch ein bisschen Zeit. Sie tut sich natürlich auch schwer in dem Thema Reform der sozialen Sicherheit, weil sie eine sehr, sehr schwierige Lage auch von der vorherigen Regierung übernommen hat. Ich rechne damit, dass man schon noch ein paar Maßnahmen treffen wird, um zumindest ansatzweise die gesetzliche Krankenversicherung so zu stabilisieren, dass man über den 01.01.2026 kommt. Aber jetzt ein großes Reformvorhaben in diesem Jahr sehe ich nicht mehr.
Ein großes Thema ist ja auch die Reform der Pflegeversicherung. Und hier ist ja der Auftakt über die Bund-Länder-Arbeitsgruppen, ich glaube, im Juli bereits gestartet. Und der PKV-Verband hat selbst auch einen 10-Punkte-Plan dazu erarbeitet mit konkreten Vorschlägen, ist aber ja nicht Teil der Arbeitsgruppe, oder?
Also die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe ergibt sich aus dem Koalitionsvertrag. Da ist ausdrücklich geregelt, dass in der Arbeitsgruppe Bund-Länder-Vertreter also aktiv mitwirken und zusätzlich Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften, Städte, Landkreise und Kommunen. Wir gehören aber zu den Organisationen, die angehört werden und die auch eingeladen werden zu einzelnen Hearings, Fachveranstaltungen. Und da haben wir auch schon ein paar Runden teilgenommen. Also wir können schon Input liefern, okay, aber wir sind nicht selber Gesetzesmitglied der Arbeitsgruppe.
Und was sind die Hauptpunkte in dem 10-Punkte-Plan des PKV-Verbandes?
Also uns ging es bei dem 10-Punkte-Plan vor allem darum, ganz konkrete Themen zu benennen, die man auch gesetzgeberisch sehr schnell umsetzen kann und die zu einer klaren Verbesserung führen. Der wichtigste Punkt, der vielleicht dann auch am weitesten trägt, ist natürlich, wir wollen Elemente der privaten Zusatzversicherung in eine zukünftige Finanzierung von Pflege einbinden, auch besser kombinieren mit der sozialen Pflegeversicherung, haben wir verschiedene Modelle entwickelt. Aber es gibt auch ganz einfache Themen. Wir wollen bei der Pflegeberatung Verbesserungen erreichen. Wir wollen den Pflegegrad 1 verändern. Also wir haben ein großes Ausgabenproblem in der sozialen Pflegeversicherung und wir wollen die Geldleistung bei dem Pflegegrad 1 wegnehmen und den Pflegegrad nur für Beratung und Präventionsleistungen aufnehmen, weil wir das auch gut zeigen können, dass die Geldleistung verfehlt ist. Und die Politik muss da nur zugreifen, um das zu machen. Ja.
Wie sieht es denn mit dem zweiten Großprojekt aus, der neuen Gebührenordnung für Ärzte, also der GOÄ? Hier haben Bundesärztekammer und der PKV-Verband einen Vorschlag an die Politik übergeben. Wie geht es da jetzt weiter? Gibt es da schon irgendwas Konkretes?
Ja, wir sind jetzt erstmal sehr zufrieden, dass wir uns überhaupt mit der Bundesärztekammer einigen konnten, was nach jahrzehntelangem Tun auch keine Selbstverständlichkeit war. Und über diesen Prozess hinweg hat sich auch das Verhältnis zwischen der Ärzteschaft und der privaten Krankenversicherung also sehr stark verbessert. Das ist wirklich ein Vertrauensverhältnis. Das ist jetzt unabhängig von der Gebührenordnung, aber ein großer Gewinn für uns. Wir sind uns mit der Bundesärztekammer einig, wie eine neue GOÄ aussehen sollte.
Warum braucht es die eigentlich? Also ich meine, klar, die alte ist uralt und mal ein bisschen modifiziert worden, aber macht die neue Gebührenordnung nicht einfach alles teurer und im Zweifel müssen die Versicherer zahlen?
Nein, also die jetzige Gebührenordnung ist natürlich stark veraltet. Die Bewertungen stimmen zum Teil nicht. Es gibt viele Leistungen, die gar nicht aufgelistet sind und was dazu führt, dass wir auch eine schlechte Abrechnungskultur haben. Also es gibt natürlich Sachen, die auch richtig abgerechnet werden, aber es gibt auch Spielräume, die nicht unbedingt gerechtfertigt sind unter dem Aspekt bessere qualitativ hochwertige Versorgung. Und da brauchen wir schon eine neue GOÄ. Der strukturelle Vorteil ist auch in der neuen GOÄ, wir haben die ganze Medizin einmal aktuell beschrieben. Wir haben nur noch Gebührenziffern, die nach dem Muster folgen, Leistung und Gebühr, keine Steigerung mehr. Auch das können wir besser handhaben. Und wir haben auch viele Vorarbeiten geleistet, die eine bessere digital unterstützte Regulierung erlauben. Teurer ist eine schwierige Prognose. Wir haben in die Kalkulation eine kleine Steigerung eingebaut. Das ist auch notwendig, sonst werden die Ärzte das nicht mittragen. Glauben aber, dass wenn die so eintritt, wie wir prognostizieren, dass da keine zusätzlichen Impulse jetzt für Leistungsausgaben herauskommen.
Wenn man umverteilt, also ich sag mal, wenn der Topf gleich bleibt und man umverteilt, wird es ja immer Gewinner und Verlierer geben, oder?
Ja, also ich glaube, die Ärzteschaft insgesamt gewinnt, weil es natürlich auch innerhalb der Ärzteschaft große Probleme, was die Verteilung angeht. Wir haben bestimmte Arztgruppen, die hohe GOE-Einnahmen erzielen
Radiologen
können.
Radiologen beispielsweise?
Ohne jetzt so viel persönliche Arztleistung zu erbringen. Also Radiologen, Laborärzte sind dann natürlich klassische Fächer, die eher auf eine betriebswirtschaftliche Kalkulation zurückgeführt werden müssen. Aber das gibt uns halt auch Spielraum, ärztliche Zuwendungen besser zu vergüten, wovon auch unsere Versicherten was haben. Weil unsere Versicherten wollen natürlich auch die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung erleben und die haben sie mit dem Laborarzt nicht.
Ja, die sprechende Medizin ist gerade, ich sag mal, in dieser Hausarztkultur total wichtig.
Ja, und auch bestimmte Fachrichtungen, also zum Beispiel Kinder- und Jugendmedizin, die auch sehr sprechend sind und wo es auch gar nicht so große Technik in der Regel gibt, wenn die Kinder nicht krank sind. Das sind schon Arztgruppen, die da auch eine gute Perspektive haben in der neuen GOE. Wichtig ist jetzt, dass das Bundesgesundheitsministerium das aufgreift, was wir auf den Tisch gelegt haben, um dann überhaupt mal in so einen Gesetzgebungsmodus zu kommen.
Ich möchte noch mal kurz auf meine Einführung zurückkommen. Im vergangenen Jahr hat der PKV-Verband die ganzen Beitragsanpassungen oder das Thema Beitragsanpassung sehr früh medial aufgegriffen und dadurch ja vielen Kritikern den Wind aus den Segeln genommen. Auch in diesen Tagen werden ja viele private Krankenversicherer wieder Briefe versenden mit Beitragsanpassungen. Wie gut sind wir als Branche dieses Mal auf den Gegenwind vorbereitet?
Also wir wissen natürlich, die Beitragsanpassung zum 01.01.2026 wird wieder eine spürbare sein, sowohl in der Krankenversicherung als auch in der Pflegeversicherung. Wir kennen die Ursachen und wir haben jetzt schon sehr früh seit Mai auch öffentlich nochmal auf wesentliche Ursachen hingewiesen, werden das in den nächsten Wochen jetzt nochmal verstärken und auch weitere einordnende Argumente und Hintergründe auch wieder öffentlich spielen. Wir müssen natürlich auch auf eine Parallelentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung hinweisen. Ja. Auch das werden wir tun, weil wir sehen hinter diesen Beitragsanpassungen natürlich Entwicklungen, die die gesetzliche genauso betrifft wie die private Krankenversicherung. Gerade im stationären Bereich sitzen wir wirklich im selben Boot. Und ich habe schon die Hoffnung, dass wir einen Großteil der Versicherten, die sich über ihre Beitragsanpassung ärgern werden, das gehört zum Leben dazu, dass wir denen aber zumindest das erklären können, warum das notwendig ist. Und es gilt halt auch immer, und das darf man auch in der Perspektive nicht vergessen, die private Krankenversicherung hat garantierte Leistungen. Und die Versicherten, die profitieren natürlich davon, dass diese Leistungen automatisch mitversichert sind, wenn sie neu sind, wenn sie teurer werden. Und das hat seinen Preis. Und da gibt es auch ein Verständnis bei den Versicherten für.
Warum haben wir denn als PKV die besseren Antworten auf die Zukunft als die GKV? Also das Thema Leistung hatten wir gerade schon.
Ja, also wir haben natürlich überhaupt eine Antwort, weil die zentrale Herausforderung im Gesundheitswesen, übrigens nicht nur im Gesundheitswesen, aber wir bewegen uns natürlich nur im Gesundheitswesen, ist die Alterung. Die Alterung hat massive Auswirkungen auf die Einnahmebasis im Umlageverfahren und sie hat massive Auswirkungen auf die Leistungsseite. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung brennt sozusagen die Kerze von beiden Seiten. Und auf die Alterung haben wir eine systematische Antwort.
Die kontinentale Krankenversicherung wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Wird es die private Krankenversicherung Ihrer Meinung nach in 100 Jahren in dieser jetzigen Form auch noch geben?
Ja.
Dann hoffe ich doch, dass das die richtige Antwort ist und ich auch die nächsten Jahre noch einen Job habe und Sie ja auch. Und ich glaube, dass wir mit dem System insgesamt sehr gut aufgestellt sind und hoffe weiter, dass Sie für die private Krankenversicherung auch in Berlin einiges bewegen können. Und dass wir weiter mit dem dualen System auch weiterhin in Deutschland unterwegs sein werden. Vielen Dank, dass Sie da waren und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Danke sehr.
In unserem heutigen Absacker geht es nicht um ein einzelnes Gericht. Es geht um eine ganze regionale Küche, die Eifler Küche. Lange Zeit wurde die Eifler Küche nämlich als arme Leute-Essen angesehen. Hinter den typischen Eifler Gerichten steckt jedoch viel mehr, denn sie sind sehr kreativ. Etwa der Eifler Brotpudding. Das Rezept stammt aus früheren Zeiten, als es darum ging, altes Brot zu verarbeiten. So hat man dem Pudding zusätzlich zu Butter, Eier, Milch, Zucker und Vanille altbackene Brotwürfel beigemischt. Wie es heißt, nicht nur um Reste sinnvoll zu verwerten, sondern auch um dem Nachtisch einen kräftigen Geschmack zu geben. Zudem verwenden die Eifler bevorzugt regionale Produkte. Die vulkanischen Böden dort sind fruchtbar, eigneten sich also gut für den Kartoffelanbau. Das könnte erklären, warum viele traditionelle Eifler Gerichte auf Kartoffeln basieren. Die Eifler kochen also traditionell nachhaltig. Besonders die kreative Resteverwertung ist vorbildlich. Gerade in der heutigen Zeit, in der allein in Deutschland jährlich Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Wenn euch unser heutiges Podcast-Menü gefallen hat, lasst uns gerne 5 Sterne da und folgt oder abonniert uns. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese bitte an podcast@kontinentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Nach über einem Jahr und 17 Episoden von Kontinentale à la carte läuten wir mit der letzten Folge des Jahres, die am 16. Dezember erscheinen wird, die 2. Staffel unseres kulinarischen Versicherungspodcasts ein. Ich kann euch versprechen, wir haben uns einiges dafür vorgenommen. Also markiert euch den 16. Dezember am besten rot im Kalender. Bis bald!